möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte heute eine Predigt halten zum Thema Ohne zu sehen. Wer eine Bibel dabei hat, den lade ich herzlich ein, mit mir mitzulesen. In 1. Petrus 1, Vers 8 bis 9. 1. Petrus 1, Vers 8 bis 9. Da steht: Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Petrus schreibt hier an Gläubige in Kleinasien. Und diese Gläubigen in Kleinasien, die haben Jesus nie gesehen. Petrus, bei ihm war es ganz anders. Petrus war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und so war Petrus dabei, als Jesus 5000 Menschen mit wenigen Broten und Fischen satt gemacht hat. Petrus war dabei, als das tote Töchterchen von Jairus da lag und Jesus zu ihr sprach: Talitha cum, Mädchen, steh auf. Und sie ist aufgestanden. Petrus war dabei auf dem Berg der Verklärung, hat das live miterlebt, wie Jesus verklärt wurde. Petrus hat all das erlebt und trotzdem musste er am Schluss des Lebens von Jesus sagen: Ich liebe ihn nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe ihn gesehen, 3-mal verleugnete er Jesus. Ich kenne den nicht. Beim 3. Mal sagt er: Verflucht will ich sein, wenn ich den kenne. Mit anderen Worten: Verdammt in alle Ewigkeit will ich sein, wenn ich den kenne. Und jetzt schreibt dieser Petrus: Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Wie ist das möglich, jemanden zu lieben, den man nicht sieht? Eifrige Gemeindebesucher wissen bestimmt, welches griechische Wort hier für Liebe steht. Pastoren, auch wenn sie nicht gut Griechisch können, verwenden dieses Wort oft in Predigten. Es ist das Wort Agape. Agape, oder diese selbstlose, von Gott kommende Liebe. Diese Liebe, die ihren Ursprung bei Gott hat, wie es in 1. Johannes 4, Vers 10 steht. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Diese Liebe hat ihren Ursprung bei Gott. Wir können Jesus nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber diese Liebe Gottes, die kann uns erreichen. Nun, wie zeigt sich denn die Liebe Gottes bei uns? Sie zeigt sich mal darin, dass Gott uns Menschen geschaffen hat. Jeder Einzelne, der heute hier sitzt, wurde von Gott geschaffen. Und dann war Gott bereit, uns eigene Wege gehen zu lassen. Und Gott geht uns nach in unserer selbstverschuldeten Not. Das ist Liebe. Liebe Gottes, die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass Jesus Christus bereit war, für uns sein Leben zu lassen. Jesus sagte mal: Niemand liebt mehr als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Diese Liebe Gottes, die kann sich auch in unserem Leben bemerkbar machen. Oh, ich hoffe sehr, dass jeder, der heute hier sitzt, sagen kann: Ich habe diese Liebe selbst erlebt. Weiß noch gut, war 14 Jahre alt, war in einem Sommerlager und plötzlich merkte ich, wie sehr Jesus mich liebt. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich habe die biblischen Geschichten oft gehört. Oft wurde mir gesagt, Gott liebt dich. Aber in diesem Lager habe ich zum ersten Mal selbst gemerkt, Gott liebt mich. Ich hatte das Gefühl, das zum ersten Mal zu hören. Gottes Liebe hat mich erfasst. Und wenn wir diese Liebe erfassen, dann bekennen wir gerne unsere Sünden. und laden unsere Lebensschuld bei Gott ab. Es war in einem Glaubensgrundkurs, da war eine Frau dabei, die kam immer von Landquart, fuhr die nach Schöftland. 1,5-2 Stunden hin, dann wieder zurück. Und am 5. Abend hat sie ihre Sünden Jesus bekannt, Jesus als Herrn angenommen. Und dann sagte sie mir, es ist wie ich jetzt den Rucksack meiner Lebensschuld abgeladen habe. Heute kann ich leichter zurückfahren, hat sie mir gesagt. Leicht. Es ist so, in dem Moment, in dem wir Jesus als unseren Herrn annehmen, kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben. Darauf möchte ich jetzt hinaus. Der Heilige Geist ist, der in uns die Frucht des Geistes bewirkt. Und die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Wir können nur deshalb jemanden lieben, den wir nicht sehen, weil der Heilige Geist in uns diese Liebe bewirkt. Das ist ein Wunder. Und jetzt im Zentrum des christlichen Glaubens steht eine Beziehung. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht nicht, ich muss Gesetze erfüllen. Ich muss das und das und das tun, damit ich vielleicht mal gerettet werde. Das ist Religion. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht eine Beziehung zu Jesus Christus. Und das Evangelium lautet, Gott tat alles für mich, dass diese Beziehung möglich ist. Und jetzt ist es jeweils so in den Glaubensgrundkursen. Irgendwann einmal kommt immer die gleiche Frage, habe ich festgestellt. Ich warte jeweils schon fast darauf. Bis mir jemand sagt, aber Matthias, das ist doch unfair, dass Gott alles für uns tat. Da können wir ja so leben, wie wir wollen. Gott vergibt uns ja sowieso. Kann ich ja leben, wie ich will. Gott vergibt mir sowieso. Nun, wenn wir beachten, dass zwischen mir und Gott eine Liebesbeziehung ist, dann werde ich nicht in den Tag hinaus sündigen, sondern ich werde so leben, wie es Gott gefällt, aus Liebe. Jesus sagte mal, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wir zeigen die Liebe zu Jesus also dadurch, dass wir uns an das halten, was Jesus uns aufgetragen hat. Schaut, jede Liebesbeziehung hält man sich an Abmachungen. Man hält sich an Dinge, die man einander versprochen hat. Wer Jesus liebt, hält seine Gebote. Noch einmal zu Petrus. Als Petrus Jesus 3-mal verleugnet hatte, bis aufs Schlimmste, da gingen dann Jesus und Petrus, nachdem Jesus auferstanden ist vom Tode, gingen sie spazieren. Sie waren da so unterwegs und plötzlich schaut Jesus Petrus tief in die Augen und sagt, Petrus, wie konntest du nur? 3 Jahre waren wir gemeinsam unterwegs. 3 Jahre hast du miterlebt. Wie konntest du nur? Du hast mich so enttäuscht. Nein, also ihr wisst es besser hoffentlich. Könnt ihr gerade wieder vergessen, was ich jetzt gesagt habe, wenn ihr es nicht gewusst habt. Nein, Jesus geht mit Petrus spazieren, schaut ihm tief in die Augen, so stelle ich es mir vor, sagt, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, liebst du mich? Petrus, hast du mich lieber als diese hier? Und Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja. Und vielleicht habt ihr in der letzten Woche auch gesündigt. Vielleicht habt ihr in der letzten Woche jemanden zutiefst enttäuscht, gelogen. Vielleicht wart ihr in der letzten Woche auf Internetseiten, die man nicht hin sollte. Vielleicht habt ihr in der letzten Woche negativ über jemanden gesprochen. Jesus Christus schaut dir heute in die Augen und sagt, hast du mich lieb? Keinen Vorwurf, nichts. Nur die Frage, hast du mich lieb? Und ich sage, ja Jesus, ich habe dich lieb, bitte vergib mir. Hast du mich lieb? Wie gesagt, Liebe zeigt sich daran, dass wir uns an Abmachungen halten. Und diejenigen unter uns, die verheiratet sind, ihr habt mal etwas abgemacht. Damals, am Hochzeitstag, habt ihr einander versprochen, euch zu lieben. In alle, ja, so bis der Tod uns scheidet, so. Und jetzt die Frage an alle Verheirateten unter uns, so Hand aufs Herz. Ist es euch bis jetzt immer gelungen, euren Ehepartner nie zu enttäuschen? Wart ihr nie aufbrausend, nie gelogen, nie enttäuscht, nie den Ehepartner verletzt, irgendeiner Äußerung oder Tat oder etwas, was man vielleicht anders hätte tun sollen? Ich bin jetzt 7 Jahre verheiratet. Vielleicht ein paar Jahre weniger als viele unter uns. Aber in diesen 7 Jahren, und das ist ja nicht so lange, ist es mir nicht gelungen, meine Frau nie zu enttäuschen. Und wisst ihr, was ich mich deshalb habe ich mich entschieden, ich werde mir gar keine Mühe geben. Ich schaffe es ja sowieso nicht. Auch die nächsten Jahre wird es mir wieder nicht gelingen. Das weiß ich und deshalb lebe ich einfach so, wie es mir gerade gefällt. Ich schaffe es ja ohnehin nicht, sie nicht zu enttäuschen. Also was strenge ich mich da an? Nein! Niemand, der jemanden liebt, würde so handeln. Sondern ich liebe sie und deshalb gebe ich mir die Mühe, die ich habe. Also alle Mühe, die ich habe. Ich gebe mir Mühe. Aber ich werde sie wieder enttäuschen, das ist ganz klar. Und genauso ist das auch in der Beziehung mit Jesus. Wir werden es nicht schaffen, ein Leben lang nicht zu sündigen, das ist ganz klar. Aber weil wir ihn lieben, wollen wir uns an das halten, was er uns aufgetragen hat. Aus Liebe zu ihm. Weil wir Jesus nicht enttäuschen wollen. Weil wir ihm nicht wehtun wollen. Wollen wir nicht einfach in den Tag hinaus sündigen. Jetzt noch die Frage, wie zeigt sich denn die Liebe ganz praktisch, die wir zu Jesus haben? Liebe, so wissen Eltern, kann man ja buchstabieren mit den Buchstaben Z-E-I-T, Zeit. Liebe zeigt sich in Zeit, die wir miteinander verbringen. Also als ich so frisch, ja, oder nicht ganz frisch, aber sehr verliebt war, an dem Tag, als wir zusammengekommen sind, ich weiß doch noch unglaublich gut, es war der 23. August 2009, da kamen wir zusammen, an diesem Tag haben wir es öffentlich gemacht. Oh, ich war so verliebt, endlich, jetzt sind wir zusammen. Wir waren in Basel und dann kam der Zeitpunkt, da mussten wir Abschied voneinander nehmen. Meine damalige Freundin war auf dem Beatenberg, ich habe sie verabschiedet, letzter Zug nach Interlaken, dort hatte sie ihr Velo. Und ich bin dann ins Tram gestiegen, Basel nach Rien, das letzte Tram, das noch fuhr und merkte, oh, das Anschlusstram, 6-Tram fährt um diese Zeit nicht mehr. So war ich etwas nach Badischem Bahnhof und musste nach Hause laufen. In etwa 3 Kilometer. Ja, ich war so etwas von beschwingt oder irgendwie so. Also es ging ganz locker. Ich genoss diese Zeit vorher. Ich hätte das noch einmal so gemacht. Wenn man sich liebt, verbringt man gerne Zeit miteinander. Jetzt die Frage, wie verbringen wir die Zeit mit Jesus? Wir verbringen Zeit mit Jesus, indem wir auf sein Wort hören, der Bibel lesen. Wir verbringen Zeit mit Jesus, indem wir beten, indem wir in der Gemeinde auf Gottes Wort hören. Hier haben wir gemeinsam Gemeinschaft mit Jesus, weil wir Jesus lieben. Und manchmal kommt mir so entgegen, ja bei uns in der Gemeinde, da muss man an den Gebet, da muss man in den Gottesdienst, da muss man sagen, wer Jesus liebt, muss nicht. Der will. Der will Gemeinschaft mit Jesus haben. Schaut, ich könnte heute Morgen sagen, ich muss jetzt diese Predigt halten. Oder ich sage, ich liebe Jesus und deshalb bin ich gerne da. Ihr, die heute hier sitzt, könnt sagen, ja, ich muss halt, das gehört irgendwie zum Glauben dazu. Oder ihr könnt sagen, ich liebe Jesus, deshalb bin ich gerne da heute Morgen. Dann steht weiter in unserem Predigttext. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr glaubt an ihn. Glaube, ist ja noch spannend, die Menschen heute haben ein sehr spezielles Verständnis von Glauben. Wenn man heute einen Menschen fragt, was ist Glaube, dann sagt er, Glaube ist nicht Wissen. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube. Glauben müssen diejenigen, die es nicht besser wissen. Habe ich auch schon gehört. Nun, die Bibel hat ein ganz anderes Verständnis von Glauben. Die Bibel sagt uns, dass Glaube immer Wissen voraussetzt. Unser Glaube basiert auf Wissen. Das steht so in Hebräer 11,1. Es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Zuversicht, Gewissheit, Wissen. Ich muss zuerst wissen, worauf ich hoffen kann. Schaut, man kann alles glauben. Es gibt Menschen, die glauben an ein fliegendes Spaghetti-Monster. Ja gut, sind alles Atheisten, die daran glauben, um uns zu zeigen, wie dumm es ist, an Gott zu glauben. Ihr könnt an ein fliegendes Spaghetti-Monster glauben, aber ich glaube, das wäre nicht so sinnvoll. Nein, wir müssen wissen, was es gibt, worauf wir hoffen können. Was es gibt, was man nicht sieht. Und ich weiß alleine, was ich glauben kann, weil Gott es mir offenbart hat. Wir können nur wissen, was es gibt und wir nicht sehen können, weil Gott es uns mitgeteilt hat. Und ich glaube auch, dass es Dinge gibt in der Unsichtbarkeit, von denen wissen wir nichts. Deshalb können wir auch nicht daran glauben. Wir können nur wissen, nur glauben, was wir durch die Bibel wissen, weil Gott uns in der Bibel offenbart hat, was wir glauben können. Zum Beispiel weiß ich alleine durch die Bibel, dass es Gott gibt. Weiß ich nur durch die Bibel. Okay, wenn wir in die Natur hinausschauen, könnte man schon auf die Idee kommen, es gibt einen intelligenten Designer. Aber ich weiß deswegen noch längst nicht, wie dieser Gott ist, wer dieser Gott ist, was dieser Gott mit mir zu tun hat. Mein Gewissen gibt mir einen Hinweis darauf, dass es das Gute gibt, das Falsche, dass es Gott gibt. Ja, aber ich weiß nicht, wie dieser Gott ist. Ich weiß alleine durch die Bibel, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und ich weiß auch alleine durch die Bibel, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Aus der Geschichte wissen wir, dass Jesus gestorben ist. Aber die theologische Wahrheit, dass Jesus für mich gestorben ist, weiß ich nur durch die Bibel. Die Bibel alleine sagt mir, dass Jesus vom Tod auferstanden ist, dass Jesus heute lebt, dass er eine Beziehung mit mir möchte, dass es ein ewiges Leben gibt. All das weiß ich nur durch die Bibel. Glaube basiert also auf Wissen, das wir durch die Bibel haben. Und jetzt müssen wir noch etwas beachten. Glaube hat immer das Nichtsichtbare als Objekt. Ich glaube immer nur das, was ich nicht sehen kann. Denn sobald ich sehe, glaube ich nicht mehr, sondern ich sehe. Steht da Vers 9, das Ziel eures Glaubens. Glaube hat ein Ziel, dann wenn wir schauen. Glaube hat das Nichtsichtbare als Objekt. Und jetzt haben wir ja verschiedene Wahrnehmungssinne, wie wir wahrnehmen können. Zum Beispiel haben wir das Ohr, mit dem können wir hören. Wenn ich jetzt da zum Klavier hingehe, und da versuche mal eine Melodie zu spielen. Und so weiter. Dann habt ihr das hoffentlich gehört. Aber wenn jetzt jemand hier sitzt, ist jemand hier, der taub ist? Gut, es wäre nicht so sinnvoll, hier zu sein, wenn man taub ist. Aber wenn jemand taub ist unter uns, dann hat er mich gesehen, wie ich da Finger bewege und so. Und hat nichts gehört, also muss er davon ausgehen, es gibt keine Klänge. Ob es Klänge gibt oder nicht. Vielleicht habt ihr heute Morgen, habt wahrscheinlich ein bisschen ausgeschlafen, vielleicht noch gebruncht. Habt ihr etwas Feines gegessen, so. So das Gipfel, oder so etwas, was so fein gerochen hat. Oder ihr konntet es schmecken. Jetzt, wenn jemand nicht riechen kann, wenn jemand nicht schmecken kann, muss er davon ausgehen, es gibt keine Gerüche. Wenn jemand blind ist, sieht er hier keine Farben, keine Formen. Muss davon ausgehen, es gibt keine Farben. Und wenn jemand nicht glauben kann, wenn jemand nicht glaubt, muss er davon ausgehen, es gibt keinen Gott, unabhängig davon, ob es Gott gibt. Schaut, es gibt Klänge, es gibt Gerüche, es gibt Farben. Ob ich diese wahrnehmen kann oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, ob es das gibt oder nicht. Ob ich glauben kann oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, ob es Gott gibt oder nicht. Wenn mir ein Sinn fehlt, gibt es diese Dinge trotzdem. Und Glaube ist jetzt das, was mich mit Gott in Verbindung bringt. Wie gesagt, Glaube basiert auf Wissen. Aber biblischer Glaube ist immer mehr als Wissen. Biblischer Glaube ist das, was mich mit Gott verbindet. Und man übersetzt dieses Wort oft auch mit Vertrauen. Das Wort Pistis, oder Pisteuo, kann man übersetzen mit Vertrauen oder Glauben. Das gleiche Wort im Griechischen. Vertrauen. Jetzt möchte ich dazu ein Beispiel machen. Diejenigen, die treu hier in die Gemeinde kommen, haben das Beispiel auch schon gehört von mir. Stellt euch vor, ihr seid an einem Abhang und ihr droht da abzurutschen, auf diesem Felsvorsprung. Aber ihr seht, neben euch hat es noch so ein kleines Ästlein. Dieser Ast ist stark genug, euer Gewicht zu tragen. Wenn ihr innerlich total überzeugt seid, dieser Ast hier, der wird mich halten. Ihr seid so etwas von überzeugt, ihr haltet das für wahr, der wird mich halten. Aber ihr streckt eure Hand nicht aus, dann stürzt ihr ab und seid tot. Aber angenommen, ihr zweifelt, wird dieser Ast mich halten? Ich bin mir nicht so sicher, aber ihr packt diesen Ast trotzdem, seid ihr gerettet. Es ist nicht entscheidend, wie stark mein Glaube ist, sondern wie stark der Ast ist. Und das ist das Entscheidende. Glauben meint, ich packe diesen Ast. Ich glaube an Gott, ich vertraue ihm mein Leben an. Entscheidend ist beim Glauben nicht die Stärke des Glaubens, sondern die Stärke des Gegenstands des Glaubens. Entscheidend ist nicht, wie stark mein Glaube ist, sondern wie stark der Gott ist, an den ich glaube. Heute hört man oft, ja, man muss halt Glauben haben. Ich denke hier an ein Gespräch, das ich mitgehört habe, über Homöopathie. Sagt der eine, bis heute wurde nie bewiesen, dass homöopathische Mittel mehr Wirksamkeit haben als Placebo. Keinem Test bis jetzt. Sagt der andere, ja, man muss eben Glauben haben, dann nützt's. Und ich denke an unseren Kontext, wie manchmal höre ich in Gemeinden, ja, du musst eben glauben, dann wirst du geheilt. Wenn wir nur mehr Glauben hätten, dann. Ich möchte euch mal eine Quizfrage stellen. Wie viel Glaube braucht es, um einen Berg zu versetzen? Gemäß Jesus. Wir waren jetzt gerade eine Woche in Adelboden in den Ferien. Da habe ich das so überlegt. Wie viel Glaube braucht es, um diesen Berg jetzt in den Aargau zu zügeln? Wisst ihr, wie viel? Senfkorn, das ist etwa so das kleinste damals bekannte Korn, plus minus. Ganz klein. Schaut, Jesus sagt, wenn ihr nur schon so wenig Glauben hättet, dann könntet ihr diesen Berg versetzen. Wie viele Berge haben sich schon versetzt? Es ist nicht entscheidend, wie viel Glaube ich habe, sondern es kommt auf den Gott an, der den Berg versetzen kann. Das ist auch in unserem Leben so. Es ist nicht entscheidend, wie fest ich glaube, dass sich die Berge in meinem Leben versetzen, sondern es ist entscheidend, an welchen Gott ich glaube, der Berge versetzen kann. Entscheidend ist nicht die Größe meines Glaubens, sondern die Größe Gottes, an den ich glaube. Jetzt ist aber Glaube immer mit dem Nichtsichtbaren verbunden. Wir sehen Gott nicht. Deshalb ist Glaube auch oft umkämpft. Man hat manchmal Zweifel. Gerade letzte Woche, ich war da Kurpastor, eine Frau nach der Andacht kommt auf mich zu und sagt, Matthias, ich habe so Zweifel, glaube ich wirklich ans Richtige? Meine Geschwister glauben alle nicht. Zweifel. Vielleicht habt ihr auch Zweifel. Es kam einmal ein Mann auf Jesus zu, der ein todkrankes Kind zu Hause und sagt, Jesus, kannst du mein Kind heilen? Und Jesus sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Glaubst du? Und dann sagt dieser Mann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses Gebet wurde mir schon oft zum Segen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Glaube. Glaube ist Vertrauen. Ich vertraue Jesus mein Leben an. Und wenn jetzt heute jemand hier sitzt, der sagt, ja, ich glaube an Jesus, obwohl ich ihn nicht sehe, wobei das obwohl ist nicht so sinnvoll hier. Ich glaube und ich sehe nicht. Das ist ja das Gleiche. Man glaubt ja nur was man, egal. Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, ich glaube, aber ich sehe Gott nicht, dann hat das praktische Konsequenzen in unserem Leben. Und Glaube zeigt sich darin, wie wir die Zeit investieren. Wenn jemand heute hier ist, der ist noch unverheiratet. Ja, wenn man noch unverheiratet und jung ist, hat man Zeit und Kraft. Ah, da wusste, also die Zeit kann ich mich noch gut erinnern. Da hat man Zeit und Kraft. Und dann ist die Frage, wie verwende ich nun die Zeit und die Kraft, die ich da habe? Wer an Jesus Christus glaubt, wird Zeit und Kraft in das investieren, was Ewigkeitswert hat. Zum Beispiel in die Gemeinde. Ich war in der Gymnasium, habe ich geholfen, eine Bibelgruppe zu gründen. Zeit in das investieren, was sich lohnt. Wenn man Ferien hat, man hat da ja so 14 Wochen oder so, ein Student ist noch mehr, und dass er noch ganz jung ist, oder? Wie verwenden wir die Zeit? Man kann in Lager gehen, Lager leiten, einen Missionseinsatz machen, zu schauen, will Jesus mich in dieser Art zukünftig gebrauchen? Und zumindest hat man dann eine sehr, sehr gute Zeitinvestition gemacht während des Missionseinsatzes. Und dann wird man älter, man heiratet, man hat immer noch Kraft, aber mir fällt auf, 30- bis 50-jährige Menschen, die verheiratet sind, haben keine Zeit. Das fordert so viel Familie und Beruf. Und doch, wenn man genauer hinschaut, sieht man, für das, was einem noch wichtig ist, hat man noch Zeit. Und die Frage ist jetzt, was ist mir wirklich wichtig? Vertraue ich darauf, dass wenn ich Gott und seine Sache an erster Stelle habe, dass ich dann selbst nicht zu kurz komme? Nach Matthäus 6,33. Und dann ist man pensioniert und man hat wieder Zeit. Aber mit der Kraft ist so eine Sache. Plötzlich wüsste man, was man alles tun könnte, aber man hat die Kraft nicht mehr. Und dann hat man Zeit und Zeit. Man hat Zeit zum Gebet. Und ich möchte allen älteren Menschen unter uns ganz, ganz herzlich danken, die ihre Zeit auch fürs Gebet brauchen. Ich sage es jeweils so, die älteren Menschen sind wie das Kapital der Gemeinde. Sie ringen, sie kämpfen, sie gewinnen Siege im Gebet. Und wenn ich daran glaube, dass da ein Gott ist, und ich ihm vertraue, dann glaube ich daran, Gott hört mich und es lohnt sich zu beten. Ich möchte allen danken, die ganz treu auch für Gemeindeglieder beten. Bei uns ist es ja so, wenn man hier wie zur Gemeinde sich dazu zählt, dann ist es gut, wenn man sich auf die Gemeindeliste, hinten liegt sie auf, einträgt. Dann kommt der Name drauf und jeder, der auf dieser Liste ist, wenn er eine Mailadresse angegeben hat, bekommt dann auch die Adressliste immer wieder zugeschickt. Und dann kann man diese Adressliste ja ausdrucken und für Menschen beten. Euch möchte allen danken, die ganz treu beten. Dann noch ein anderer Bereich, wie sich mein Glaube praktisch zeigt. Wie ich mein Geld ausgebe. Meine Bankauszüge sagen mir ja sehr, sehr gut Bescheid, was mir im Leben wirklich wichtig ist. Und wenn ich Jesus Christus mein Leben anvertraue, dann darf er mein ganzes Leben haben. Jeden Lebensbereich. Wenn wir unser Leben wie mit einem Haus vergleichen, sage ich, Jesus, du darfst in jedes Lebenszimmer hineinkommen. Ich sage nicht, Jesus, du darfst schon, aber diesen Bereich hier in meinem Leben, den behalte ich für mich. Nein, ich glaube an ihn. Das heißt, ich vertraue ihm mein Leben an. Jetzt komme ich noch zum dritten Punkt, zum Schluss da. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Irgendwann einmal werden wir vom Glauben zum Schauen wechseln. Dann dürfen wir uns freuen. So hat Luther übersetzt. Wörtlich aber steht hier im griechischen Grundtext, darin werdet ihr euch freuen. Darin freut ihr euch, so ist es wörtlich. Darin freut ihr euch jetzt schon über das, was in Ewigkeit ist und dann noch viel mehr. Jetzt schon werden wir uns freuen. Das ist zutiefst biblisch, was Petrus hier schreibt. Wie Paulus auch geschrieben hat, freut euch in dem Herrn. Und noch einmal sage ich es, freut euch alle Zeit. Freut euch. Ich glaube zutiefst daran, dass mit Jesus unterwegs zu sein, tiefstmögliche Freude bedeutet für uns. Jetzt manchmal sagen mir junge Menschen heute, ach, ich will noch nicht gläubig werden, denn Gott will ja, was ich nicht will, und er will nicht, was ich will. Das ist noch dumm. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jesus will uns das Leben schenken. Größtmögliche Freude. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist das für eine Freude, die uns da Jesus schenken will? Ich habe darüber theoretisiert, philosophiert, reflektiert. Und hier habe ich die Antwort jetzt gefunden. Was ist das für eine Freude? Eine unaussprechliche Freude. Eine Freude, die man gar nicht in Worte fassen kann. Ich glaube, man muss diese Freude erlebt haben und dann merkt man, wie wunderbar, ja, wie herrlich diese Freude ist. Es ist wie mit dem Kuss. Wisst ihr, was ein Kuss ist? Sag's euch, was ein Kuss ist. Ein Kuss ist ein oraler, von lateinisch os, oris, für Mund, ein oraler Körperkontakt mit einer Person oder einem Gegenstand. Die wissenschaftliche Erforschung des Kusses nennt man Philematologie. Es werden sowohl physiologische als auch soziale und kulturelle Aspekte des Küssens erforscht. Quelle Wikipedia. Ich kann über den Kuss reflektieren, theoretisieren, ich kann philosophieren. Ich werde erst dann merken, wie wunderbar ein Kuss ist, wenn ich küsse. Und so ist das auch mit der Freude. Ich werde erst dann merken, wie wunderbar diese Freude ist, wenn ich sie selbst erlebe. Diese Freude muss man erlebt haben. Ich entlasse euch jetzt heute Morgen aber nicht einfach so, ja, man muss sie erlebt haben, sondern ich möchte euch beschreiben, wie sich diese Freude auswirkt. Man nennt das, ich nenne die Phänomenologie, so die Phänomene der Freude. Ich beschreibe euch nicht die Freude, wie sie wirklich ist, sondern wie sich diese Freude zeigt. Denn wir haben unter uns ja auch Menschen, da sehe ich, die haben diese Freude. Denn Menschen, die sich in Jesus freuen, haben eine lebensbejahende Haltung. Sie haben ein Ja zu den Situationen, die Gott zulässt. Ja. Ich bin dankbar. Nehme alles aus Gottes Hand. Und wisst ihr, wir alle erleben im Leben schwere Momente. Eine schwere Krankheit, die uns plötzlich ereilt. Ein Todesfall. Eine Schwachheit, die wir zu tragen haben. Menschen, die so schwierig sind, werden verletzt. Wir haben alle unser Bürdeli zu tragen, wie man so schön sagt auf Schweizerdeutsch, oder? Die Bürde. Jeder von uns. Und diese Freude in Jesus zeigt sich darin, dass ich ein Ja habe. Oh, das kann ich so einfach sagen jetzt. Ich glaube, das ist eine total übernatürliche Freude, die wir da erleben. Die Frucht aber des Geistes ist, Liebe, Freude. Übernatürliche Freude, sogar in den schweren Momenten des Lebens. Dann Menschen, die sich in Jesus freuen, haben auch Freude an der Gemeinde. Man freut sich hier mit anderen zusammen, Jesus anzubeten. Man freut sich, dass der andere auch da ist. Und wenn jemand nicht da ist, vielleicht gerade in den Ferien heute, dann vermisst man diese Menschen. Man ist gerne in der Gemeinde. Nicht, weil die Gemeinde perfekt ist. Auch die perfekte Gemeinde gibt es nicht. Nein, weil man verstanden hat, Gemeinde ist ein Leib und da gehöre ich dazu. Da trage ich mit. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist eine Familie. Und in einer Familie, da muss man Rücksicht nehmen aufeinander. Wir waren jetzt eine Woche, wie gesagt, in den Ferien, da habe ich ab und zu gedacht, also ohne Kinder haben wir die Ferien noch anders verbracht. Da muss man Kompromisse machen. Schaut mal, wir gingen manchmal mit dem Gondeli einfach hoch, haben dort 2 Stunden auf dem Spielplatz gesessen und dann ging es wieder runter. Das war unser Nachmittagsprogramm. Gut, für mich war das eine super Zeit da, ich konnte da lesen. Aber dann gingen wir in den Whirlpool und das war dann nicht so angenehm. Da musste man immer schauen, dass Zoe nicht vertrinkt und Ben keine und so weiter, oder? Wir haben gedacht, wie schön wäre es jetzt mal einfach nur wir zwei. Da machen wir es nächste Woche noch. Gehen wir nur zu zweit noch einmal weg. Man muss, ich habe dann gedacht, vor 3-4 Jahren haben wir die Ferien anders verbracht. Da gingen wir noch wandern. Gut, mit Kindern ist nicht alles schlechter. Ja. Aber wir haben die Ferien ganz anders verbracht. Man muss Rücksicht nehmen aufeinander, auch in einer Gemeinde. Gerade beim Thema Musik, da stelle ich fest, die jungen Menschen wollen es gerne lauter, englischer, moderner, mehr Instrumente und so. Muss immer schneller sein und so. Die Älteren sagen mir, es darf ein bisschen langsamer sein, ein bisschen leiser, hochdeutscher, älterer. Und dann sind wir hier eine Gemeinde und wir nehmen Rücksicht aufeinander. Es kommt keiner so richtig auf seine Rechnung, wie in einer Familie. Also ich sage es, es wäre so viel einfacher beim Thema Musik, sich auf eine Generation einzuschießen. Es wäre so super, sagt, danke ich mir manchmal, wenn nur meine Generation... Ja. Es ist schwierig hier, aber das ist Familie. Da muss man Rücksicht nehmen aufeinander. Menschen, die sich in Jesus freuen, haben Freude an der Gemeinde, auch wenn es nicht immer nur so läuft, wie ich es gerne hätte. Und dann Menschen, die sich in Jesus freuen, haben auch eine Freude an Gottes Wort. So heißt es in Psalm 1, Vers 2, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Freude hat an der Bibel. Als ich im Jahr 2001 die Liebe von Jesus so richtig erfassen durfte, ging ich dann nach Hause. Meine Eltern waren so überrascht, als ich sagte, ich möchte gerne eine neue Bibel kaufen. Mir musste damals niemand sagen, lies jetzt noch ein bisschen in der Bibel. Es tut dir gut und so. Macht man als Christ. Nein. Ich ging nach Hause von diesem Lager und ich wollte Bibel lesen. Und ich wollte. Und dann habe ich in 5 Monaten sogar mal die ganze Bibel durchgelesen. War bereit, morgens früher aufzustehen. Wer mich kennt, weiß, ich schlafe gerne aus. Dann noch jede Minute so. Freude an Gottes Wort. Zusammengefasst wollte ich heute in dieser Predigt uns Folgendes mitgeben. Wir lieben, obwohl wir Gott nicht sehen. Und diese Liebe zu Gott zeigt sich ganz praktisch. Sie zeigt sich auch in der Zeit, die wir mit Gott verbringen. Wir glauben, obwohl wir Gott nicht sehen. Glaube zeigt sich ganz praktisch. Auch in der Zeiteinteilung. Auch wie wir die Kraft verwenden, die wir haben. Zeigt sich, wie wir mit dem Geld umgehen. Zeigt sich, dass wir das ganze Leben Jesus zur Verfügung stellen. Und dann die Freude. Wir dürfen uns jetzt schon freuen. Und diese Freude in Jesus zeigt sich darin, dass wir ein Ja haben zu all den Situationen, in denen wir drin sind. Oh, das kann ich so einfach sagen. Das ist eine übernatürliche Freude. ein Ja auch zur Gemeinde. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe Freude an Gottes Wort. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, es beginnt bei dir. Du hast uns unendlich fest lieb. Vielen Dank, dass wir diese Liebe erfassen dürfen. Und Jesus, wir lieben dich auch. Wir wollen dich lieben. Vielen Dank, dass auch dann, wenn wir dich enttäuscht haben, du uns vergibst. Uns keine Vorwürfe machst, sondern alleine die Frage stellst, hast du mich lieb? Und Jesus, ich will heute sagen, ja, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Und Jesus, wir glauben an dich, obwohl wir dich jetzt nicht sehen. Und dieser Glaube ist oft umkämpft. Vielleicht sitzen heute Menschen da, die können auch nicht glauben, haben Mühe gerade, Zweifel. Ich bitte dich, dass du jetzt wie deine Hand auf die Schultern legst und dich zeigst, den Glauben stärkst. Und Jesus, vielen Dank, dürfen wir uns jetzt schon freuen. Und ich habe jetzt ein bisschen theoretisiert über diese Freude, wie sich die zeigt. Und ich wünsche mir so fest, dass wir alle, die wir heute hier sind, diese Freude wirklich erleben dürfen. Amen.